Content Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Gidon Wagner und Gästen. Content Kompass.
Content Kompass. Um Positionierung mit Content, darum geht es im heutigen Content Kompass mit dem Bastian Senz, haben wir als Interviewpartner hier, der Olaf und ich. Olaf genießt seine letzten Tage im hellen Portugal. Uns ist es ein bisschen dunkler. Beim Olaf ist es noch Mittag, hier ist es schon spät am Abend, mitten in der Nacht. Und so sieht es zumindest aus. Und ja, hallo, herzlich willkommen bei uns, Bastian.
Ich grüße euch.
Bastian, du bist Agenturinhaber von Sensational Marketing.
Ja.
Da habe ich dann erstmal gemerkt, Sens und Sensei. Okay. Ah, ja. Erst dachte ich mir, wow, das ist ganz schön dick aufgetragen, aber dann habe ich es verstanden. Und Bastian, du bist auch Buchautor. Du hast schon 4 Bücher geschrieben. Deine letzten 2 waren das SEO-Cockpit und das Online-Marketing-Cockpit.
Genau.
Also, du bist fleißig am Veröffentlichen.
So das, was genau, die letzten 4 Jahre quasi immer ein Buch.
Okay. Ja. Also du machst selbst das, was du deinen Kunden wahrscheinlich auch empfiehlst, weil das ist ja reine Positionierung mit Content, Bücher veröffentlichen, ne? Das gilt ja immer.
Vollkommen.
Ja. Sehr schön. Gibt's noch was ich noch nicht wusste und was wir unseren Zuhörern und Zuschauern über dich sagen sollten?
Also ich bin seit 10 Jahren selbstständig, habe damit begonnen durch meine Eltern, haben Getränkeladen gehabt. Und für die habe ich damals die Website gebaut und so bin ich dann quasi vor 12 Jahren dazu gekommen, habe mich vor 10 Jahren dann damit selbstständig gemacht nach meiner Diplomarbeit über das Thema Suchmaschinenoptimierung. So bin ich quasi da reingekommen. Ja, und bin seit letztem Jahr zusätzlich auch noch Dozent für Online-Marketing in Köln.
Cool, an der Hochschule?
Für Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft, HMKW.
Ja. Okay. Also ein Kollege auf Augenhöhe vom Olaf. Du hast auch einen Lehrauftrag, Olaf, oder?
Nicht mehr. Seit 2018 habe ich alle meine Lehraufträge abgelegt.
Ah, okay. Macht man so Lehraufträge eigentlich einfach, weil es einem Spaß macht, oder ist das auch Reputation? Oder beides einfach?
Also primär war schon der Reiz sicherlich, das mal kennenzulernen, auch weil es mir Spaß macht, mit Studenten zu arbeiten. Ich habe auch selbst duale Studenten in meinem Unternehmen. Aber natürlich auch, und spielt es natürlich auch auf die eigene Reputation ein.
Cool. Ja, geil. Dann steigen wir ins Thema ein. Positionierung mit Content. Bastian, ist es für dich was Besonderes oder läuft dabei was anders als bei der klassischen Positionierung, wo ich mir überlege, okay, also ich kenne zum Beispiel die hier im Podcast schon oft erwähnte engpasskonzentrierte Strategie, die ist dir sicher auch ein Begriff, oder vielleicht, überlege ich, was sind meine Stärken, für welche Zielgruppe bin ich besonders gut geeignet als Mensch oder als Organisation, was kann ich besonders gut, auf welches Spezialgebiet will ich mich jetzt konzentrieren? Das sind ja so strategische Dinge. Kannst du in wenigen Sätzen sagen, was bei der Position mit Content da anders läuft oder dockt es an sowas an für dich oder was hat es damit auf sich?
Also die EKS-Strategie ist tatsächlich auch meine beliebteste Strategie, die ich anwende. Die wende ich schon seit 2013 an. Damit, das ist so mit für mich auch das wichtigste Tool, will ich jetzt mal so sagen. Also wenn man das so sagen kann, zur EKS-Strategie als Tool, die einen dahin führt zu der eigenen Positionierung. Ja. Fängt ja an mit der, ne, was sind meine Stärken? Wer ist meine Zielgruppe? Welches brennendste Problem hat denn meine Zielgruppe?
Ja, genau.
Ich erweitere das leicht um die Value Proposition Canvas, die ja nochmal mehr den Ansatz nicht nur vom Problem her herangeht, sondern auch noch erweitert um die Ängste und Wünsche. Also primär auch die Wünsche mit impliziert. Und das finde ich halt spannend, das zusammenzubringen und dann habe ich meine Positionierung, das heißt ja auch nicht nur, was sind meine Stärken und auf die Zielgruppe bezogen, was haben die für Ängste, Wünsche, Probleme, sondern dann sich auch zu überlegen, wie kann ich mich denn differenzieren vom Wettbewerb und das dann durch Content kommunizieren. Darum geht es eigentlich. Ja, und das sind auch in meinen Büchern, in meinem letzten SEO-Cockpit und Online-Marketing-Cockpit. Also wenn wir uns überlegen, wie gehen wir jetzt eine Online-Marketing- oder eine SEO-Strategie an, könnte man ja auch erstmal meinen, in welche Kanäle gehe ich rein oder welche Keywords bespiele ich. Aber das ist halt mein Ansatz, dass wir halt eher sagen, okay, gehen wir erstmal von der Positionierung der Zielgruppe heran und dann überlege ich mir erst, in welche Kanäle und welche Ziele habe ich vielleicht auch.
Okay, also beim SEO-Cockpit und beim Marketing und beim Marketing-Cockpit hast du dir wahrscheinlich, also ich mutmaße jetzt einfach mal, das ist ja vom Klang her, vom Titel ist es ja jetzt nicht so ein, wirkt es auf mich, ich habe es beide leider nicht gelesen, aber es wirkt auf mich jetzt nicht so wie so ein fetter Expertenschmöker, so, sondern eher so für, ich weiß nicht, so Leute, die schnell ins Thema eintauchen wollen oder so einen Wegweiser haben möchten. Also hast du dann entsprechend dazu eine passende Zielgruppe, also du sagst eher die Einsteiger oder Leute, die bisher nicht viel mit SEO in Kontakt waren?
Also meine Zielgruppe sind Marketingleiter und Geschäftsführer. Ich bin selber keiner, der jetzt weit umschweifend daherredet, sondern bin immer eher kompakt.
Wenigen tausend Worten. Ja.
Ja. Und von daher könnte ich, glaube ich, noch nicht mal so ein Buch wie Sebastian Erlhofer über 1000 Seiten schreiben.
Ich habe mal eine Frage, und zwar einfach mal so, um was so reinschauen, für was positionierst du dich denn?
Ich positioniere mich sehr auf strategischer Ebene. Heißt Online-Marketing-Strategie und SEO-Strategie. Und also ich simplifiziere, und das war, wie ich ja auch an das Thema herangekommen bin, fehlte für mich immer so ein Leitfaden, wie Unternehmen eine Online-Marketing-Strategie oder eine SEO-Strategie entwickeln können, weil denn es ist ja schon sehr für viele unübersichtlich. Die wissen nicht, wie man entsprechend mal herangehen soll. Und so habe ich das mal simplifiziert auf meine Art und Weise. Und das ist meine Positionierung, dass ich da von dieser Seite her komme. Ergänzt um diese schon ja mit einem höheren Niveau halt reinzugehen.
Ja, ich bin hier so ein bisschen am Rumgucken auf deiner Website und so, was du so an Videos machst und was du so an, was man so über dich findet. Und ich hätte jetzt auf Anhieb halt gut, dass du sagst, das nicht unbedingt nur so erkannt, so. Weil du hast ja auch SEO-Suchmaschinenoptimierung lernen, die Cockpit-Bücher, die Cockpit, ja, das lässt einen Rückschluss auf Strategie zu. Auf der Website Strategie steht da, Strategie zu mehr Sichtbarkeit. Dann kommen die, okay, ich find's halt spannend, weil wenn man guckt man selber, weil ich hätte dich jetzt von erstmal nicht so genau eingeordnet, denn jetzt nach ein paar Minuten wird mir klar, dass du auf jeden Fall aus der SEO-Ecke kommst, also dass da die Wurzel ist, also Suchmaschine, sagen wir es mal, dann bietest du ja SEO, SEA und Content sind so deine Maßnahmen, um zur Sichtbarkeit beizutragen. Wie gehst du mit der Strategieentwicklung um? Jetzt geht ein bisschen vom Thema weg, aber es würde mich jetzt mal interessieren, wie gehst du mit der Strategieentwicklung um, wenn das über diese Kanäle Suchmaschine und ich sag mal Instrument Content hinausgeht?
Wie Online-Marketing-Strategie meinst du? Ich da herangehe, meinst du? Also ich habe das ja auch in 8 Phasen formuliert, dass wir bei der Positionierung Zielgruppendefinition anfangen. Die 3. Phase ist dann die Zieldefinition. Das heißt, ne, was möchte ich erreichen, was meiner Ansicht nach oft untergeht. Also viele unserer Kunden in der Vergangenheit hatten das nicht direkt parat. Und dass ich dann erst auf Basis der Persona-Definition herangehe, wer sind meine Kanäle und Instrumente. Und anschließend in der 5. Phase mir Gedanken um die Content-Strategie mache. Also so wie du es ja auch immer formulierst, ist ja die Customer Journey, die ist dort insbesondere impliziert. Geht dann weiter über die Conversion-Optimierung der 6. Phase und 7. Phase, Controlling und 8. Phase, Automatisierung.
Mhm. Okay, gut.
So, also so habe ich, habe mir halt Gedanken gemacht, was gehört denn so in eine, also was sind die wichtigsten Elemente einer Online-Marketing-Strategie, und habe die dort mit eingebracht. Und der, mein Ansatz ist dann, um das noch zu ergänzen, final, oft geht ja dann so eine Strategie unter. Wie kann ich das präsent halten? Wie kann ich intern, insbesondere aber auch extern, wenn ich mit Agenturen, Freelancern zusammenarbeite oder ja auch mit einer Webdesign-Agentur, wie kann ich es schaffen, dass ich alle abhole mit einer Strategie, dass alle meine Positionierung und meine Zielgruppe kennen? Wie kann ich die damit abholen und dass alle zielgerichtet, fokussiert danach arbeiten? Mhm. Das ist so mit, warum ich das auch das Cockpit nenne. Mhm. Weil du es einfach auf dem Whiteboard aufmalen kannst. Ich habe es dann bei mir im Büro hängen und agiere dann immer danach.
Bist du auch, entwickelst du mit den Kunden auch die Themenfelder, für die sich der Kunde sinnvoll wäre, für dass er sich dafür positioniert, und wie machst du das?
Also wir beginnen immer, also ja, das machen wir. Die Kunden denken am Anfang gar nicht, dass sie es nötig haben. Sie wünschen erstmal eine Online-Marketing-Strategie, aber es geht immer mehr in Richtung Unternehmensberatung. Mhm. Und dass wir uns entsprechend schon, dass wir uns einmal die Themengebiete abholen. Was sind denn zum Beispiel auch die lukrativsten Produkte und Dienstleistungen? Und wie seht ihr euch in der Zukunft? Und das erarbeiten wir in mehreren Workshops mit unseren Kunden. Am Anfang haben wir dann noch so einen ersten Fragebogen. Ich nenne es das Logbuch, was dann zum Cockpit gehört. Und wo wir halt so die wichtigsten Themengebiete abklopfen und damit dann auch in verschiedene Workshops reingehen. Und da erarbeiten wir diese Positionierung, Ängste, Wünsche und Probleme. Das ist aber schon auch ein mehrwöchiger Prozess, weil das ist nicht mal eben getan.
Und du bewegst, also ihr startet beim Produkt und bei der Dienstleistung und geht dann in einem Customer Journey weiter nach oben, um die Themenfelder daraus zu extrahieren.
Genau, das abzuleiten. Ja. Mhm. Genau, also quasi ein Cluster. Was gehört dann zu diesem Themengebiet? Welche Fragen entstehen dort? Das ist natürlich dann später in der operativen dann später wichtig. Mhm.
Okay, also ihr machst die Positionierung mit deinen Kunden, mit deinem Team zusammen und dann auch die Umsetzung im Online-Marketing.
Also speziell im Suchmaschinenmarketing.
Ja, okay. Aber das geht nur mit kleinen Unternehmen, oder? Das kannst du mit großen Unternehmen nicht machen, weil die müssten ja alles umwerfen.
Oder? Also ich habe schon auch ein Unternehmen jetzt aktuell in der Betreuung, die machen mehr als 60 Millionen Euro Umsatz, bestehen seit 1830, glaube ich, und haben schon ein Konsortium aus verschiedenen, wie so eine Holdingstruktur schon.
Ja.
Okay. Also da, das ist schon spannend, das dann auch mit zu gestalten.
Ja, aber das ist ja so fast noch klein heutzutage.
Ja, also ist ja alles relativ. Ne?
Ja, genau. Okay. Ja, genau, weil also wir haben das ja auch ein paar Mal gemacht mit der engpasskonzentrierten Strategie, und da stellt man schon auch ja, wenn man es richtig machen will, alles in Frage.
Vollkommen. Also für viele ist es ein Augenöffner. Für mich war es das auch 2013.
Ja.
Vollkommen.
Wie positionierst du dich über Content von deinen Büchern abgesehen? Kannst du da noch ein bisschen was erzählen, was du machst?
Also ganz wesentlich, um da jetzt nicht umschweifend das zu kommunizieren, im Kern ist es schon auch LinkedIn Learning für mich immer mehr auch. Mhm. Das habe ich 2018 begonnen. Typo 3 SEO Videokurs, Grundkurs dort gedreht, und letztes Jahr war ich in Graz bei LinkedIn und habe dort das Online-Marketing-Cockpit quasi verfilmt, und die haben ja auch jetzt die Aktion bis 2022 verlängert, dass diese Kurse auch öffentlich zugänglich, kostenlos sind.
Vielleicht sagst du kurz mal was zu LinkedIn Learning. Das ist, glaube ich, nicht jedem.
Das kennt, glaube ich, nicht jeder, ja.
Also LinkedIn hat halt eine Video-Lernplattform gegründet. Die haben aufgekauft, Video2Brain damals. Und hinter LinkedIn steckt ja auch Microsoft. Und so habe ich schon, konnte man natürlich schon mutmaßen, dass die halt immer stärker werden und irgendwann auch Xing überholen in Deutschland. So sieht es ja jetzt auch schon danach aus. Und wird halt immer wichtiger in Deutschland im Dachbereich. Und das habe ich halt 2017, 18 auch schon so gesehen und deswegen mich dahingehend auch schon bemüht, dass ich dort auch vertreten bin. Mhm. Das war für mich schon so strategisch ein wichtiger Content-Baustein. Und jetzt haben die halt das geöffnet. Bis 2022 haben die bestimmte Videokurse kostenlos zur Verfügung gestellt. Die können sich entsprechend, wenn man in LinkedIn angemeldet ist, diese sich anschauen. Man bekommt auch Zertifikate dafür. Und das ist ein wesentlicher Baustein für mich, wodurch ich entsprechend auch nochmal mit LinkedIn gemeinsam im Rücken quasi spielt das auf meine Reputation ein.
Gut, da würde ich gerne mal ein, weil ich habe gerade heute bei LinkedIn und bei Facebook eine Diskussion gestartet. LinkedIn erlebt ja in den letzten 48 Monaten einen extremen Buzz, gerade in unserer Marketing-Bubble, sage ich mal. Ich habe mich aber mal kritisch hinterfragt, weil ich das Gefühl habe, es hat natürlich was auch mit meinem Netzwerk zu tun, aber ich habe das Gefühl, da sind mehr potenzielle mehr Marktbegleiter und Wettbewerber als potenzielle Kunden unterwegs, mit denen ich da in Interaktion bin. Und dieser Social Selling Buzzword wird ja auch so rumgetrieben. Ich verstehe, dass du damit deine Reputation aufbaust und für Positionierung, aber ist es wirklich Social Selling? Geht da so viel über LinkedIn oder ist diese, nutzt du eigentlich nur in erster Linie die Plattform LinkedIn Learning, um dann natürlich mit der Reichweite von LinkedIn dich zu positionieren? Also erreichst du bei LinkedIn wirklich deine potenziellen Kunden als Zielgruppe?
Ja. Also man sieht, ich habe diese Insights, wer sich die nachher auch angeschaut hat. Oder zumindest wer sie geliked hat und auch ich bekomme auch Feedback von vielen und da sind halt schon auch, ne, ich habe ja eben gesagt, Marketingleiter sind mit meiner Zielgruppe und von denen bekomme ich auch entsprechendes Feedback oder angehende Marketing-Mitarbeiter, Leiter sind ja auch Studenten, die sich diese auch mit anschauen. Also das ist schon, muss ich schon sagen, dass das entsprechend interessant ist für mich. Ich sehe es aber auch wie du, Olaf, dass es immer mehr auch zu einem Facebook wird, das wo sich entsprechend viele rumtummeln und kommunizieren.
Selbstdarsteller halt viele.
Ja,
ne?
Die direkt verkaufen wollen, dass ich meine die
ja gut, ja, die lasse ich mal außen vor gelassen, die habe ich schon gar nicht erwähnt. Die Coaches meinst du?
Ja, genau, ja. Also es wird schon immer mehr wie so eine Art Facebook, ganz klar. Und ich denke schon, dass es immer mehr auch Xing flügeln wird und dementsprechend auch seine.
Das war auch nicht Xing versus LinkedIn, das war allgemeine kritische Nachfrage bezüglich dieser B2B-Netzwerke, weil ich da das Gefühl habe, dass die sich besonders, also ich habe so einen Kessenspruch vorhin gebracht. Man hat das Gefühl, dass viele SEOs sich mehr um ihre Sichtbarkeit bei LinkedIn als in Suchmaschinen kümmern.
Ja, spannende These.
Ja, das finde ich halt spannend so. Also da findet ja schon ein Battle um Aufmerksamkeit statt, weil halt da das LinkedIn gefühlt überflutet wird jetzt von allen Dienstleistern irgendwie in dem Marketingbereich. Und Frage ist halt, ne, wie effizient nutze ich meine Zeit? Stellen wir uns ja alle die Frage, ne? Was sind für unsere Positionierung, aber natürlich auch fürs Verkaufen die effizientesten Kanäle, ne? Ich kann natürlich wahnsinnig viel Zeit irgendwo reinstecken, aber am Schluss kommt nicht viel bei rum, dann muss man halt hinterfragen, ne? Das ist halt immer, ist ja generell wichtig im Marketing, ne?
Vor allem, wenn wir es mit Positionierung zu tun haben, geht es ja eigentlich darum, nicht zu sagen, ich mache Marketing für die Speditionsbranche und schreibe dann alle Speditionen an, sondern eigentlich geht es ja darum, dass ich mich so spitz und so gut, ja, was heißt gut? Gut ist so ein Scheißwort, ne? Aber so spitz und so spezifisch positioniere, dass ich gar nicht großartig die Werbetrommel rühren muss, sondern dass die Leute ganz von selbst zu mir kommen, weil ich einfach mehr oder weniger fast konkurrenzlos bin. Also geht ja, du kannst ja, es mit Gott und der Welt aufnehmen. Also so wie wir hatten irgendwie 2013, 14 eine SEO-Agentur mitgegründet. Das war halt völlig hirnrissig, weil wer braucht schon eine neue SEO-Agentur? Die machen jetzt Praxismarketing. Die haben sich jetzt spezialisiert. Wir sind da nicht mehr dabei. Und es läuft jetzt wohl auch viel besser. Also, und da nochmal in der Nische drinnen. Aber was ich sagen will, ist, ich meine, Konkurrenz ist ja auch immer dann, wenn ich mich nicht gut genug positioniert habe. Dann habe ich ja lauter Konkurrenten und die Kunden sagen, warum soll ich zu dir und nicht zum anderen gehen? Das ist das Wesen der Positionierung.
Die Frage ist,
wir machen doch dann alle was falsch.
Aber spitz ist ja interessant, ne? Was ist spitz? Du kannst dich ja spitz auf eine Zielgruppe konzentrieren, wie diese Praxen, dieses Praxismarketing. Und aber deine Disziplin Marketing ist ja ganz breit. Oder du kannst dich auf ein Thema spitz positionieren. Das sind ja zwei verschiedene Ansätze, ne?
Ja, spitz, ja, genau. Also, ja, stimmt schon. Es gibt ja die Zielgruppenspezialisierung, die Problemspezialisierung, Bastian, hilf mir. Was war das andere?
Du nach Leistungen, nach Produkten.
Genau.
Da gibt es die ganz, ganz vielen verschiedenen Positionierungsarten. Mhm. Und wie du richtig gesagt hast, wenn du spitz aufgestellt bist, in der Nische bist, dann bist du wesentlich effizienter. Deswegen sage ich ja auch immer am Anfang, dass am Anfang die Positionierung steht und dann erst sich Gedanken macht, kann ich das kommunizieren?
Kurz zu deinen Büchern. Das ist ja auch Content, bloß eben in einem anderen Format. Wie haben dir deine Bücher, du hast jetzt LinkedIn, erstmal die Frage, du hast jetzt LinkedIn Learning genannt und LinkedIn als Plattform. Die Bücher gehören dazu. Bevor ich jetzt zu der Bücherfrage komme, hast du noch weiteres? YouTube habe ich Videos, ich habe YouTube-Videos von dir gesehen.
Ja, aber da starten wir ehrlich gesagt aktuell erst so richtig wieder, auch mit konkreten Redaktionsplan etc. Also das wird jetzt erst so richtig wieder ausgebaut. Aber im Kern ist es schon aktuell meine Bücher und LinkedIn Learning. Also das sind schon, weil es dort auch, ich habe immer auch einen qualitativen Anspruch und man verliert sehr schnell, finde ich, auf YouTube auch diesen Fokus. Und deswegen habe ich mich immer eher auf LinkedIn Learning und auf die Bücher konzentriert. Mhm. Und wir gehen jetzt schon auch mehr wieder, also testen es jetzt nochmal aus in Richtung YouTube und Blogartikel.
Bei dir euch auf der Website. Das wäre jetzt meine Frage, was macht ihr? Bisher habe ich benutzt du ja andere Plattformen und deinem Content dazu wirklich nicht zu distribuieren, sondern dazu platzieren. Wie sieht es mit der eigenen Website aus? Versuchst du das da auch?
Also immer mehr. Also wie gesagt, wir bauen das jetzt aus mit einem Redaktionsplan, den wir jetzt stringent verfolgen. Auf Basis der Bücher quasi geben wir diese Tipps jetzt raus und da auch gehen extrem, also schon sehr tiefgründig, so wie du, Olaf, das ja auch wunderbar in deinen Artikeln machst, tiefgründig. Das ist auch jetzt entsprechend unser Ansatz, ganz klar, weil noch mehr oberflächliche Tipps braucht die Welt nicht.
Es gibt schon tausendfach.
ja, genau. Also ich habe gesagt, wenn wir das angehen, dann ist ja schon auch immer ein Aufwand. Muss man ja auch immer überlegen, brauchen wir das überhaupt? Und aber ich habe gesagt, komm, dann geben wir jetzt damit, wenn wir da jetzt die Entscheidung treffen, weil es kam auch schon intern aus meinem Team heraus, der Wunsch, dass wir da noch mehr sichtbarer werden. Mhm. Also habe ich dann gesagt, okay, dann starten wir das aber auch richtig.
Das kam aus dem Team raus, das finde ich spannend. Also warum will dein Team das? Also warum
die
kam
eigene, was aus dem? Schon auch die eigene Reputation, weil ich schon auch damit rausgehe, baue deine eigene Reputation auf.
Also jeder Mitarbeiter von dir soll auch selbst Reputation oder ist angehalten, selbst Reputation aufzubauen.
Also es steht denen frei. Ne? Und es kommt dann schon aus dem Team heraus, dieser Wunsch.
Okay, aber das finde ich sehr interessant. Aber du gibst den Leuten dann auch Raum, sich während der Arbeitszeit da was zu entwickeln für sich.
Ja, auch sich weiterzubilden. Das gehört dann mit in die Umsetzung natürlich mit rein. Ne? Also, dass ich mich weiterbilde, das auch in die Praxis umsetze und dann wiederum mit der Zeit dann darüber schreibe.
Aber weil Weiterbildung an sich ist ja ein alter Hut, sage ich jetzt mal ganz blöd. Yeah. Das dürfen ja viele. Also wir haben auch viele, die unseren Texterkurs über verständliches Schreiben belegen. Die sind halt aus Firmen, die meisten. Also das ist, glaube ich, da sind die Firmen gut aufgestellt, habe ich so den subjektiven Eindruck. Aber dann sozusagen als Mitarbeiter darüber zu schreiben, was ich lerne oder zu bloggen, wie auch immer, das ist ja nochmal ein Schritt weiter. So machst du das mit deinen Leuten.
Vollkommen.
Ja. Cool.
Ey, ich würde gerade mal,
einen sehr geilen Ansatz, den auch andere übernehmen könnten, finde ich.
Ja, aber da musst du, wichtig ist dabei, dass du halt nicht, da haben wir in einer unserer Folgen auch drüber gesprochen, um einen herausragenden Content zu machen, reicht es halt nicht wiederzugeben, was andere schon gesagt haben. Ne? Also da musst du eigentlich immer noch das Sahnehäubchen oben drauf setzen, damit du halt nicht einer von 1000 Beiträgen bist, über wie eine Relaunch-Begleitung geht, meinetwegen.
Ja.
Kurz, weil ich habe mich mit dem Sebastian Erlofer öfters schon, er ist ein Geschäftsfreund von mir, die über seine Bücher unterhalten. Welchen Einfluss haben deine Bücher auf deine Positionierung? Weil die Bücher ist ja so ein Buch, ist ja eigentlich eins der ältesten Content-Formate, über die man sich positionieren kann. Welchen Einfluss haben diese Bücher heute noch, so Fachbücher?
Also ich kann ja nur davon berichten, wie es davor, also vor meinem ersten Buch war und wie es mittlerweile ist. Und für mich war das schon ein ganz erheblicher Boost meiner Reputation, meiner wahrgenommenen. Aber man kann ja auch sagen, okay, wahrgenommenen, persönlichen Wahrnehmung, wenn man das so sagen kann, aber auch natürlich mit der Zeit auch schon man kann das ja messen, auch in Anzahl der Suchanfragen nach dem eigenen Brand. Mhm. Ne? Und das kann man schon messen, dass das schon einen erheblichen Impact hatte. Hat. Ganz klar. Also dementsprechend für mich sind die Bücher ganz wesentlich.
Okay.
Auch mit dem Springer Verlag im Background. Mhm.
Ist das jetzt auch so dein Top-Content-Format, ein Buch? Oder gibt es noch andere Formate, mit denen jetzt du oder deine Kunden super Erfahrungen gemacht haben? Also ich meine, ja, ein Blog anfangen, das ist ja so easy. Deswegen machen es auch ganz viele. Und die meisten Blogs versinken dann verdienterweise in der
Bedeutungslosigkeit.
Der Bedeutungslosigkeit, ja. Das ist ja, ich finde, ein Riesenproblem und ein Risiko, wenn man so einen Blog anfängt, dass man da Arbeit auch begräbt.
Ja, aber da, wie wir gerade gesagt haben, es reicht halt nicht nochmal irgendeinen Blogartikel zu schreiben, sondern wenn, dann müssen es halt schon eigene Ansätze mit reingebracht werden, tiefgründig reingebracht werden, damit man sich an die Marke, an diese Positionierung potenziell dann auch sich erinnert. Das sind dann so kleine Häppchen vielleicht. Aber so, ja. Es braucht dann, wie ich es einmal sage, ist dann der Highlight-Content, den es dann braucht. Mindestens einmal im Jahr. Olaf hat ja jetzt gerade das E-Book mit T3N rausgebracht. Sowas ist aus meiner Sicht ein Highlight-Content, spielt ja voll auf die Reputation ein, geht rum im Netz und dementsprechend ist es ein Reputationsbooster.
Das will ich doch hoffen.
Gut, aber anders als alle anderen ist ja ein schönes Prinzip, aber das alleine hilft natürlich nicht, sondern ich muss ja den Geschmack einer Zielgruppe treffen. Ne? Das ist ja immer die Riesenherausforderung. Also ich auf meinem privaten Blog, da geht es um ganz andere Themen, um so Lebensthemen und Selbsthilfethemen. Ich weiß nicht, wie viel es sind, 100 Artikel und 6 davon bringen den meisten Traffic. Also da habe ich halt einen Nerv getroffen. Und das ist immer, also bei mir im privaten Bereich oder bei dem Blog ist es halt auch so ein Zufallsding. Klar, ich kann Umfragen machen, also ich mache auch regelmäßig Umfragen, frage die Leute, hey, was beschäftigt denn dich? was ist dein Problem, über was soll ich einen Artikel schreiben, frage ich sogar. Und da kriege ich dann auch Input. Dann ist natürlich wieder die Frage, kann ich das Problem lösen? Also für mich ist das so ein ständiger Lernprozess auch und auch immer Trial and Error und ein bisschen Glücksspiel dabei. Treffe ich jetzt wirklich den Nerv meiner Zielgruppe oder nicht?
Oder ja, würdest du? Also und dann, ich denke auch, ne, wenn du zum einen, ein wichtiger Aspekt ist, der Zielgruppe zuhören und das mal wirklich auch nachfragen, was interessiert euch, was sind eure Ängste, Wünsche und Probleme, das zum einen. Und schon auch Trial and Error, das gehört ja einfach im Online-Marketing mit dazu.
Ja.
Ich habe da noch eine Frage, und zwar, es geht so ein bisschen in Richtung Corporate Influencer, also es geht um, wer sollte sich positionieren. Also ich sag mal, als Einzelconsultant ist klar, das sieht man ja draußen, als Einzelunternehmer, der selber Consulting macht, wie wir vielleicht alle mal angefangen haben irgendwie, bist du natürlich die Position, die sich positioniert. Wie siehst du das, braucht eine Marke, um sich zu positionieren, immer einen Kopf oder mehrere Köpfe, um sich über deren Content positionieren zu können, oder allein schon, ja, irgendwer muss ja den Content schreiben, ne? Wie wichtig ist die Einzelperson und wie, also wo sollte man den Fokus da drauf legen? Weil wenn man so in Richtung Corporate Influencer dann denkt, dann sind die Einzelpersonen, wenn es nicht gerade der Chef ist, auch immer natürlich gefährdet, dass sie auch das Unternehmen verlassen, und dann zieht einem der die Reputation für sich aufgebaut hat, zieht dann von dannen, ne?
Ja, also generell gesprochen muss man ja schon sagen, so wie du auch gerade sagtest, ist halt schon mal so eine Person erstmal natürlich viel sympathischer als jetzt so ein abstraktes Unternehmen. Mhm. Deswegen tendiert man immer zu Personen, und ich natürlich auch dann als Corporate Influencer, finde ich auch ja wesentlich besser auch diese, also einen Corporate Influencer dann entsprechend so auch zu positionieren. Immer mit der Gefahr, ganz klar, dass diese Person, wenn es jetzt nicht der Geschäftsführer, Inhaber ist, dass diese Person dann einen auch dann verlassen kann. Da muss man sich strategisch schon an Gedanken machen, will ich diese Person mit der Zeit vielleicht am Unternehmen irgendwie beteiligen, dass ich diese Person mehr an mein Unternehmen binden kann.
Ja.
Ich glaube, darum geht es dann viel mehr.
Ja. Und was man natürlich auch machen kann, ist, also keine Ahnung, zum Beispiel eine Reihe aus Büchern, ein Aufgesangbuch, sag ich jetzt mal, oder ja, wir planen jetzt bei der Wortliga auch ein paar Bücher, weil da ist halt immer der Brand drauf, die Marke, ist ein Wortliga-Buch, im Eigenverlag erscheint es dann als E-Book und ist halt dann von einer Mitarbeiterin zum Beispiel. Und das ist ja dann auch ihre Reputation. Mhm.
Aber also bei mir fest hat auch
verknüpft mit der Marke.
Genau, also ja, also bei mir hat auch meine Mitarbeiterin zum Beispiel mitgeschrieben, eine Mitarbeiterin.
Mhm. Cool.
Und so schreibt sie jetzt zum Beispiel auch auf LinkedIn in ihrem Profil, dass sie halt auch 2 Awards mit dem Buch schon auch gewonnen hat. Ne?
Und super geil. Ja.
Das ist
perfekt gelöst. Und wenn sie dann irgendwann das Unternehmen verlässt, ist wieder ihre Reputation verschwunden, noch dein Zugewinn für dein Unternehmen.
Ne? Genau. Ja, vollkommen.
Ja. Ich glaube, Olaf, was du auch meinst, ist, ja, wenn jemand aus deiner Agentur zum Beispiel anfangen würde, Vorträge zu halten oder so, und dann halt irgendwie so eine riesige Community selber aufbaut und
Fans. Ein an Einfluss halt gewinnt, also zum Influencer wird, ne? Also das ist halt, das ist natürlich gut erstmal für die Agentur, aber das Problem ist so ein bisschen immer, dass solche Leute dann auch schnell übermütig werden teilweise, ne? Und sagen so, warum braucht die Agentur ja nicht mehr, können wir ja selbstständig machen. Ich habe ja jetzt schon so einen Einfluss und so ein großes Netzwerk, ne? Und dann
gehen 10 Jahre Learning los.
aber gut, ich meine, wir sind ja im Online-Marketing, dann ist das halt so, ne? In anderen Bereichen, wenn du jetzt einen Maschinenpark benötigst, ist die Hürde doch schon etwas größer.
Ja. Ja. Das ist ja die Frage, wer aus dem Unternehmen sollte denn das schreiben? Solltest du da jemanden, ich kann jetzt nicht den Typen, der die Maschine bedient oder den Maschinenbauer, weil du es gerade angesprochen hast, sollte der jetzt versuchen, sich Schreibskills anzueignen und bei Gidon irgendwie die Seminare buchen? Oder in der Wortliga? Oder wer sollte da denn für den Content dann sorgen? Also du kannst ja nicht jeden dazu bringen, Content zu produzieren, in welchem Format.
Vollkommen. Auch, ne? Also ich könnte auch Jürgen Klopp mich als Fußballtrainer nochmal für mich engagieren. Der wird aus mir auch keinen Champions League Kicker machen.
Ja, schöner Vergleich, ja. aus mir schon.
Okay. Also man muss halt schon schauen, wer kann im Unternehmen schreiben und wer passt dann auch als Corporate Influencer. Oder man schaut halt so, was man ja auch machen kann, ist dann entsprechend für ihn dann schreiben zu lassen. Das wäre noch auch ein Aspekt, den man mit reinwerfen könnte. Ja. Ne, man nimmt dann vielleicht auch im Unternehmen dann vermehrt eher noch einen Vertriebler als Corporate Influencer, der dann dazu dient, nach außen hin das Unternehmen zu präsentieren.
Okay. Mhm. Also durchaus auch würdest du empfehlen, ja, Vertriebler, der hat dann aber im Unternehmen oder von externen Ghostwriter, der mit ihm zusammen das Buch erstellt. Da hatte ich auch bei uns bei der Wortliga, ich sei hier nochmal darauf verwiesen, wie man ein Fachbuch schreibt, hatte ich mit dem Christian Deutsch eine super Sendung, also bei meinem Wortliga-Podcast, der Sprachstunde, der hat da erzählt, wie er halt mit als Ghostwriter oder als Berater mit Beratern, anderen Beratern Bücher erarbeitet. Das ist ja auch ein cooler Weg. Ist dann nicht komplett sozusagen nur aus der Fantasie des Textes entstanden und der Vertriebler sagt, das ist mein Buch, sondern der Vertriebler setzt sich mit dem Schreiber zusammen und wird interviewt und daraus entsteht das Buch. So kann man ja auch vorgehen, wenn jemand jetzt kein Schreibchampion ist oder es nicht werden will.
Genau.
Übrigens, jeder kann schreiben lernen. Das ist, glaube ich, ein bisschen anders als Fußball, weil jeder kann ja auch sprechen.
Also, ja, das ist jetzt sehr positiv für dich ausgedrückt. Du willst nur die Masse erreichen mit deinen Seminaren.
Ja. Das will ich. Kommen wir langsam zum Abschluss. Mit welchen Zeitspannen müssen wir so rechnen, Bastian, aus deiner Erfahrung, wenn wir uns mit Content positionieren wollen? Wie schnell ging das bei dir?
Also bei mir dauerte es schon, also jetzt gerade jetzt seit 10 Jahren selbstständig, aber gerade mit den Büchern, hatte ich ja eben auch schon gesagt, ging es dann doch schneller aufwärts in der wahrgenommenen Reputation auch.
Du hattest ja auch einen Verlag, ne? Du hattest ja auch ein bisschen dann...
Genau, auch noch von denen noch etwas schon auch Unterstützung, ganz klar. Insgesamt muss man schon sagen, also wenn ich den Nerv, also den vielleicht auch das brennendste Problem auch treffe, dann bin ich auf einen Schlag auch sichtbar und wahrgenommen sichtbar. Mhm. Also das ist immer schon auch, das kann man jetzt so pauschal, glaube ich, gar nicht sagen, wie lange so etwas braucht. Wenn ich den Nerv jetzt treffe, bin ich auch sofort präsent.
Das kann ich absolut nur bestätigen. Also bei mir, bei mir war es so, ich habe die Schwerpunkte gewechselt. Ich habe ja 2009 bis 2013 sehr viel mit Google Ads gemacht und habe da auch ziemlich viel publiziert. Mit meinem E-Book, was ich da rausgebracht habe, war ich dann wirklich einer der Google Ads Experten in Deutschland damals. Weiß heute keiner mehr, der mich heute kennt wahrscheinlich. Und habe dann zu dem Zeitpunkt, wo ich mich eigentlich da positioniert habe, dann mit dem neuen Thema beschäftigt. Ich habe das eigentlich gar nicht, die Früchte da abgeerntet, doch die Agentur im Nachhinein natürlich schon. Also PPC war lange Jahre lang stärkste Abteilung bei uns. Das hatte viel damit zu tun an der Reputation, die ich da in 4 Jahren aufgebaut habe. Aber da war wirklich dieses E-Book dann nochmal entscheidend. Und dann kam halt dieses... Und das, was du gerade gesagt hast, wenn ich den Nerv der Zeit treffe, beschäftige mich ja jetzt seit 6 Jahren mit diesen Entitätengeschichten und so und semantischer SEO, das hat aber jahrelang einfach keinen interessiert. Aber in dem Moment, wo das plötzlich alle sich auf das Thema setzen und alle sich für interessieren, kommt es plötzlich aus dem Nichts, dass du nochmal so einen Boost bekommst und nochmal zusätzliche Reputation halt bekommst. Und plötzlich will wieder jeder was von dir irgendwie, obwohl das Thema halt jahrelang keinen interessiert hat. Ne? Ähnlich mit EAT und digitalen Markenaufbau. So hat auch jahrelang keinen interessiert. Und wenn man da einfach mal aufs richtige Pferd gesetzt hat, ich glaube, man sollte dann auch, man muss auch loslassen, glaube ich, irgendwann, wenn man merkt, dass sich ein Thema dann nicht durchsetzt, dann hat man sich halt falsch positioniert, so, aber dann, man kann auch, gehört vielleicht auch ein bisschen Glück dazu, was von der Branche dann eben auch gerade da angenommen wird irgendwann, ne? Was ja, dann so getrieben voll. Wird.
Ja, vollkommen richtig.
Was denn, ich habe noch eine Frage bei der Positionierung, wie wir uns aufstellen. Siehst du das auch als ein bisschen ein Problem, die Zahlengetriebenheit? Ich meine, wir sprechen hier von Marketing, wir arbeiten mit Zahlen. Aber ich habe so auch bei uns immer wieder das Gefühl, dass wir uns zu sehr von potenziellen Umsatzvorstellungen leiten lassen und zu wenig von den Vorstellungen, ja, für wen machen wir das hier, wie können wir besser werden, wie können wir zu Marktführer in unserer Nische werden. Siehst du das auch als einen, so ein bisschen so ein Kampf oder einen Gegensatz, so dieses, ja? Also ganz konkret, wir haben ein 100-Euro-Produkt und ein 500-Euro-Produkt und natürlich wollen wir gerne das 500-Euro-Produkt verkaufen. Und ich glaube, das ist eine Falle. Also da droht auch eine Falle. Was nehme ich die Leute heute wahr? Wie bin ich dahin gekommen, wo ich jetzt bin? Das kann was anderes sein als diese Frage, welches Produkt will ich verkaufen? Siehst du das ähnlich?
Also ganz klar, dass viele Unternehmen umsatzgetrieben sind. Ich finde dann schon aber auch immer mehr, also zumindest kann ich jetzt aus der eigenen Erfahrung sprechen, rückt für mich immer mehr der Kundennutzen im Vordergrund und dann kommt auch automatisch der Umsatz. So müsste, sagt man ja immer, ist die Idealvorstellung. Aber es ist tatsächlich so, wenn du eine gewisse, vielleicht auch eine Vision hast, eine Mission, was möchtest du bewegen im Markt? Oder was möchtest du vielleicht eigenes an Ansätzen in den Markt bringen? Ja. Und eine Lösung. Dann finde ich, folgt es automatisch.
Mhm. Schön, schönes Schlusswort. Bastian, danke fürs Dabeisein, fürs Mitmachen.
Danke euch.
Danke, Basti. Und an die Zuhörer und Zuseher, wir haben jetzt ja Zuseher seit geraumer Zeit, weil wir bei YouTube jetzt auch sind. Folgt uns bei YouTube, folgt uns bei Spotify, iTunes, bewerten. Auf jeden Fall, wir freuen uns echt immer über Bewertungen. Kommt in unsere Content-Kompass-Gruppe bei Facebook und schreibt uns da über was für Themen wir gerne Sendungen machen wollen, welche Gäste wir einladen sollten zu den Themen. Ja, ja. You are welcome.
Ja, dann lernen wir nämlich mehr über unsere Content-Kompass-Zielgruppe. Das ist nämlich auch ein steter Prozess hier bei Folge. Ich glaube, wir sind noch bei Folge 50 gewesen.
Sehr gut. Rund Jubiläum. Basti, du warst in unserer Jubiläumssendung.
Ich glaube. Ich bin mir nicht sicher. Okay. Auf jeden Fall, Bastian, viel Erfolg mit dem nächsten Buch.
Vielen Dank. Okay. Kommt bestimmt.
Tschüss. Cool.
Yeah. Haut rein. Ciao.
Okay. Content Kompass. Kalte Stadt, alles grau. Gib mir einen Kaffee und ne Zig, das ist alles, was ich brauch. Alles in Rauch, alles in Rage. Was mich interessiert, ist die Marge. Ob 10 oder 100 macht den Unterschied. Ob 10 oder 100 ist Ober- oder Unterschicht. Ob 10 oder 100 ist Lasagne oder Hummersteak. Ob 10 oder 100 heißt, ob du vor die Hunde gehst. Ob 10 oder 100 heißt, ob du heute vor mir stehst. Ob 10 oder 100 ist Fiat oder AMG. Ob 10 oder 100 ist Fila oder Taco Jeans. Ob 10 oder 100 ist Hasseln auf den Streets. Ob 10 oder 100 ist Bank- oder Knasttermin. Ob 10 oder 100 heißt nichts oder krass verdienen. Ob 10 oder 100 ist der Kurs für krassen Kokain. Ob 10 oder 100 ist die Frage, ob ich deal. Yeah. 2K19. Richard Wagyu. Let's do this. Mach das Money, mach das Para, mach die Euros hier. Gib ein Funny für ein Paper, Tip und Stunny. In der Schule saß ich auf der Rückbank wie beim Volvo, yeah. Doch das macht nichts, denn es geht hier nur um Money. In diesem Hustle-Leben geht es nur um Money. Rauche täglich Haze, fuck mal auf den Stani. Wenn ich will, bist du Merkel und ich Stalin. Bring mir ein Ferrari und ich zahle ihm Money.